Hallo und herzlich willkommen zum Jenseits von Richtig und Falsch Podcast. Mein Name ist Sven Liefold, ich bin Familienarchitekt in Berlin und heute beantworte ich wieder eine eurer Fragen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Familienleben, Beziehung und Co. Ihr könnt mir gerne weiterhin Fragen zukommen lassen, am besten über Instagram. Da findet ihr mich unter sven.liefold.familienarchitekt und jetzt geht's los.
Hallo Christine.
Hi Sven.
Ich grüße dich.
Grüß dich zurück.
Heute geht's in der Folge hier um Eltern-InfluencerInnen. Was sagst du dazu?
Ist eine gute Idee, da mal drüber zu sprechen.
Ja, ich beobachte das ja schon eine Weile beruflich, was so passiert auf Instagram und Social Media und generell auch eben was Familie, Partnerschaft und so angeht. Und da ist mir natürlich schon aufgefallen, dass das immer mehr wird, immer die Accounts, die von ihrem Alltag berichten. Und größtenteils habe ich bisher da eigentlich eine relativ neutrale Einstellung gehabt, beziehungsweise habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall auch eine wertvolle Sache, um damit einfach ein bisschen andere Eltern auch sehen, wie so der Alltag bei anderen ist und man da einfach ein bisschen gucken kann, vielleicht auch ein paar Sachen ausprobieren kann, die machen und dass das eine schöne Sache ist, auch um sich ein bisschen auszutauschen in den Kommentaren und finde das erstmal grundsätzlich nicht falsch.
Mhm.
Und jetzt kriege ich aber mit, dass es immer mehr in eine Richtung geht, von sogenannten Infotainment, also dass die InfluencerInnen sich eine Art Expertise zuschreiben,
ja,
und diese kundtun.
Ja.
Und das sehe ich tatsächlich als ein bisschen problematisch an und deswegen wollte ich heute mal mit dir drüber reden, auch um vielleicht mal ein bisschen zu gucken, was da los und ein bisschen Hilfe auch anzubieten. Was könnten vielleicht Signale sein, dass man es hier mit jemand Seriösen zu tun hat? Oder ist das jetzt generell falsch, wenn man jetzt solchen Leuten folgt? Das waren so meine Gedanken, als ich vorgeschlagen habe, das zu machen.
Ja.
Was sind deine?
Ja, klingt total gut.
Mhm. Wie siehst du das denn?
Also ich habe das auch, mir ist es auch so aufgefallen wie dir. Und manchmal bekommt das dann auch schon sehr, kann dogmatische Züge bekommen, wie so bestimmte Eltern, InfluencerInnen so ihre Sache sehen. Oder dass halt, wir hatten ja auch schon den Reaction-Podcast, dass einfach bestimmte Sachen falsch eingeordnet werden und dann unter einem Namen verkauft werden, der überhaupt nicht zutreffend ist und dadurch auch einfach Sachen, die schon auch inzwischen wissenschaftlich recherchiert sind, falsch dargestellt werden und so Fehlinformationen verbreitet werden, ohne dass das richtig gestellt wird. Und das finde ich schon auch riskant in Bezug auf grundsätzlich, ne? Es gibt ja Elterninfluencerinnen, Medizininfluencerinnen generell, aber ich finde auch, da ist schon, in, was so die Elternszene angibt, einfach eine große Passion und auch ein bisschen sogar teilweise religiös, hat es religiöse Züge über was man so darf und was man so nicht darf und wie es richtig geht und wie nicht.
Ja, also den Eindruck habe ich auch, dass es teilweise eher zu Spannung führt, als dass es zur Entspannung beiträgt, was aus meiner Sicht eigentlich vielleicht so ein berufliches Anliegen ist, da mehr Entspannung reinzubringen in Elternschaft, in Beziehungen und einfach zu helfen, den eigenen Weg zu finden.
Ja.
Mir ist ganz wichtig, am Anfang zu betonen, das soll hier jetzt keine Hate-Folge oder irgendwas werden, wo irgendwer jetzt gebasht wird oder wo wir jetzt pauschal persönliche Accounts oder sowas verurteilen.
Auf gar keinen Fall, ja.
Ja, wie gesagt, grundsätzlich finde ich das immer noch eine wertvolle Angelegenheit. Und ich kann das verstehen, dass man diesen Accounts folgt. Ja, als wir Eltern geworden sind, da war Social Media noch nicht so groß. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir da großartig geguckt hatten. Wie war es bei dir?
Nee, das war da noch nicht so. Es war schon so, dass sich Elternsein verändert hat und dass es ein bewussteres Erziehen gab, dass es mehr Forschung gab zu kleinkindlicher, frühkindlicher Entwicklung und es gab auch schon, dass das teilweise so einen religiösen Touch hatte, also dass quasi die eigene Überzeugung, wie man seine Kinder erzieht, die sich oft auch ein bisschen als Gegenpol zu der eigenen Erziehung darstellt oder dargestellt hat, dass da auch nicht so viel Kritik sein durfte, ne? Das ist dann so, wenn ich so an Spielplatzsituationen oder auch Gespräche mit anderen Eltern, Freundinnen denke, Aber es war halt noch nicht, es war halt eher so im Gespräch
Ja.
und jetzt nicht so weit verbreitet, dass man da tatsächlich so eine Community auch hatte, die einem ja teilweise dann auch unreflektiert folgen kann, ja.
Ich erinnere mich daran, dass wir viele Bücher gelesen haben.
Ja.
Bücher, die uns empfohlen wurden
ja.
oder für die es viel Werbung gab.
Ja.
Ich überlege jetzt, wie wir anfangen.
Vielleicht fangen wir an, was der Benefit ist, um dann zum Risiko zu kommen.
Ja, gerne. Willst du anfangen? Ein paar Sachen hatte ich ja schon gesagt.
Ein paar Sachen hast du schon gesagt.
Ja, na zum Beispiel, dass man einfach ein bisschen sieht, dass man nicht allein ist mit Problemen so. Vielleicht. Ja, okay. Überhaupt dieses Gemeinschaftsgefühl finde ich unheimlich wertvoll, wenn man vielleicht auch alleinerziehend ist oder nicht ein großes Netzwerk hat oder es im Umkreis die Menschen ganz anders erziehen, als man selber es erziehen möchte, dann ist das auf jeden Fall eine echt gute Sache, wenn man da Anschluss finden kann.
Ja, auf jeden Fall auch, denke ich, wenn man so Schwierigkeiten hat, ne, angenommen, also ne, man hat ein zweijähriges Kind und es ist mit einer Autonomiephase und irgendwie weiß man nicht weiter oder merkt irgendwie, ich werde immer voll wütend und ich mache Sachen, die ich gar nicht machen will, dann können solche Kanäle schon total hilfreich sein, weil es ja nicht alles schlecht, was da gesagt wird und es ist auch nicht alles falsch. Und da kann man sich schon auch gute Impulse holen, ohne dass man jetzt großartig sich in wissenschaftliche Sachen reinlesen muss. Einfach indem man Sachen, die andere ausprobiert haben oder erlebt haben, auch probiert.
Ja, genau. Dafür finde ich das richtig gut.
Ja.
Fallen dir noch Sachen ein? Unterhaltung bestimmt auch.
Ja. Na, was mir vielleicht noch einfällt, dass es natürlich, wenn ich jetzt angenommen, ich folge jetzt irgendwie 15 verschiedenen Eltern-Kanälen, dass mir das ja, dass die ja wahrscheinlich auch unterschiedlich sind und ich mich vielleicht auch ein bisschen unterstützen kann, in meine eigene Haltung zu kommen, indem ich sehe, die verschiedenen Menschen machen das auf verschiedene Arten und Weisen und ich so durch das Gucken auch merken kann, was resoniert mit mir und was dann aber gleichzeitig auch merke, nee, das passt für mich gar nicht. Und das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, um sich selber gut zu positionieren, indem man viele Dinge gezeigt bekommt.
Ja, stimmt. Obwohl da die Algorithmen leider ja immer besser werden und einem immer mehr von demselben zeigen, was man sich schon anguckt.
Ja.
Ja, also ich glaube, oder ich hoffe, unser Punkt wird klar, dass wir es nicht generell verurteilen und sogar auch als wertvoll empfinden.
Und bildend auch, ne? Gerade wenn man sich gar nicht, ne? Ich kenne auch Eltern, die sich auch gar keine Lust haben, irgendwelche Bücher zur kindlichen Entwicklung oder ne, zur Erziehung und Ähnlichem zu lesen. Und das ist natürlich ein ganz niedrigschwelliger Einstieg in, ne, was tut Kindern gut oder was brauchen vielleicht Kinder. Da ist halt dann, gibt es dann halt die Risiken, dass die Informationen möglicherweise falsch sein können.
Ja.
Falsch ausgelegt werden könnten.
Genau. Und jetzt würde ich da auch das nutzen und direkt überleiten zu, wo wird es denn problematisch?
Mhm.
Und das ist für mich ganz klar dann der Fall, wenn sich diese Influencer in irgendeine Form von Expertise zuordnen.
Ja.
Also das, was ich bisher gesehen habe, ein Großteil dieser Menschen hat keinen fachlichen Hintergrund und auch nicht gearbeitet mit großen Menge an Familien und das ist alles anekdotische Evidenz.
Ja.
Also so eine Interpretation von, das habe ich erlebt in unserer Familie, die und die Schlüsse habe ich draus gezogen und so ist das bei uns. Solche Aussagen sind für mich überhaupt kein Problem. Problematisch wird es für mich, wenn daraus eine Verallgemeinerung wird. Wir hatten das ja schon einmal mit diesen
Bedürfnisorientierten.
Und das ist teilweise nicht einfach, diese anekdotischen Sachen von fachlichen Sachen zu unterscheiden, weil bloß weil jemand eine Studie zitiert oder eine Studie gelesen hat oder ein Buch gelesen hat, heißt das auch immer noch nicht, dass es eine fachliche Expertise gibt.
Ja, und es ist schwer, das so als Laie zu unterscheiden, weil natürlich auch die Menschen, die keine ExpertInnen sind, oft sich so des Fachsprechs bedienen, also ne, dieser Worte, die halt auch Menschen mit einem fachlichen Hintergrund verwenden würden. Und deswegen ist es tatsächlich ein bisschen unüberschaubar, was jetzt das eine und was das andere ist.
Genau. Und also ich bin ganz ehrlich, mir wäre es lieber, wenn diese InfluencerInnen eher irgendwelche Produkte verkaufen würden, So hier, das ist der Gemüseschäler, den wir benutzen, mhm, oder die Saftpresse, Kleidung oder was auch immer. Mhm. Weil da ist es halt klar erkennbar als Werbung und das wäre mir tausendmal lieber, als dass sie Bücher schreiben zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und das hatte ich am Anfang, also das sollte vielleicht auch ein bisschen mit da hier erzählt werden, das hatte ich am Anfang noch nicht gesagt. Das ist auch so ein Grund, weswegen ich die Folge machen wollte, weil wir hatten uns ja mit diesem Podcast auseinandergesetzt, die Mutti ist die Beste und bedürfnisorientierte Erziehung und ich kannte auch den Account und fand es auch ganz schön, da teilweise die Anregungen, die es auch gab und diese persönlichen Erfahrungen. Und jetzt habe ich halt mitgekriegt, dass die ein Buch schreibt.
Ja.
Und bisher habe ich immer mal mir so Videos gesehen und habe gedacht, oh, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz richtig eingeordnet. Und dann habe ich mal einen Kommentar runtergesetzt in dem Gedanken, das hilft der vielleicht auch im Alltag oder so oder auch für Mitlesende so ein bisschen Hilfe, das einzuordnen.
Ja.
Und habe jetzt die zweifelhafte Ehre, dass ich auf dem Account eingeschränkt bin. Leider. Ja. Und ich gebe zu, es gibt eine persönliche Betroffenheit, weil ich nicht genau weiß, warum ich jetzt eingeschränkt bin.
Mhm.
Aber die Idee, dass das einfach auch Marketinggründe hat, jetzt, wenn das Buch rauskommt, dass man da jetzt nicht so viel kritische Stimmen zulässt. Das ist aber meine Interpretation.
Ja.
Genau. Und ich habe noch, die Videos sehe ich aber noch. Und da finde ich halt weiterhin immer noch, das ist einfach streckenweise problematisch, was da passiert. Mhm. Ja, also ich möchte jetzt nicht persönlich auf dem Account rumhacken. Es gibt noch deutlich schlimmere. Also wir hatten ja schon festgestellt, ich glaube, den Kindern geht es da sehr gut in der Familie. Nur eben kann man Sachen ausprobieren, aber es ist halt keine fachliche Kompetenz, egal wie viele Studien sie jetzt gelesen hat oder auch nicht.
Ja, ja, das wär total hilfreich, würden sie sagen, ich bin Expertin für mein Kind.
Ja.
Und nicht, ich bin Expertin für kindliche Entwicklung oder ähnliches. Und ich weiß jetzt, wie man Kinder besser erzieht.
Na, das finde ich ja die Schwierigkeit. Es wird ja immer, also bei ihr war es zum Beispiel so und auch bei anderen Accounts hatte ich immer das gesehen mit, ja, die einen machen so, die anderen machen so, wir machen das so.
Ja.
Und gleichzeitig gibt es halt immer wieder diesen Fachterminus und Ablehnung von bestimmten Sachen, die sie halt immer so mitteilt. Also ich finde, das ist eben nicht so ganz klar abzugrenzen voneinander.
Mhm.
Dann gibt es natürlich noch, was ich auch noch problematisch finde, jetzt mal von diesem Erziehungsaccount abgesehen, sind diese anderen Accounts, die immer eine perfekte Familie darstellen und wo ich glaube, dass das viel, viel Druck machen kann. Immer zu sehen, wir haben für alles eine Lösung und bei uns ist immer alles schön und ich mache den ganzen Tag dies und jenes und das und so bin ich für meine Kinder da. Und man selber vergleicht sich dann damit und hat vielleicht das Gefühl, okay, da stinke ich ab.
Ja, da habe ich tatsächlich auch schon Eltern kennengelernt, denen es so ging, die sich dann fragen, muss ich mich so viel mit der Entwicklung meines Kindes beschäftigen? Muss ich mich so viel mit der Erziehung beschäftigen? Und mache ich was falsch, wenn ich es nicht tue? Bin ich eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater, weil ich nicht Bücher lese, weil ich nicht irgendwie 70% des Tages sich um die Bedürfnisse und das Wohl meines Kindes drehen.
Was ich gemerkt habe, was mich auch noch bewegt, vor allem durch dieses Bedürfnisorientierte, als wir die Folge aufgenommen haben, wusste ich gar nicht, dass die so groß ist. Ich habe nie geguckt, wie viele Follower die hat, aber habe mitgekriegt, da gibt es einige, die haben echt hunderttausende FollowerInnen. Und wenn dann so Sachen diskreditiert werden, wie zum Beispiel bedürfnisorientierte Erziehung, die ein echter Fortschritt ist, dass da einfach die Gefahr aus meiner Sicht besteht, dass es sich wieder in eine andere Richtung bewegt.
Ja.
Und das ist auch für mich noch ein Wunsch, deswegen diese Folge aufzunehmen und ein bisschen aufzuklären.
Ja. Ja.
Wie geht's dir denn, wenn du so solche Accounts mal siehst oder hast du schon irgendwie noch andere schlimme Sachen auch schon gesehen?
Ich glaube, so richtig schlimme Sachen habe ich noch nicht gesehen, weil das wahrscheinlich außerhalb meiner Bubble stattfindet. Aber ich habe schon Sachen gesehen, wo ich nicht übereinstimme und oder wo ich denke, sehe ich jetzt ein bisschen kritisch oder würde ich auch anders einordnen. Und also mir geht es da ähnlich wie dir. Ich habe da schon auch einen gewissen Ärger, der da mitgeht, eben wegen der Reichweite, die diese Kanäle dann oft haben und Menschen, die eben sich nicht so viel mit dem Thema beschäftigen und dann eben das einfach glauben und möglicherweise ihr Handeln danach ausrichten und das sicher nicht hilfreich ist.
Ja.
Und was mich auch ein bisschen stört an diesen Elternkanälen ist, dass es halt Erziehung auch so was Technisches zu was Technischen werden kann, ne? Von bestimmten Strategien, um bestimmte Dinge zu erreichen und manchmal ich den Eindruck habe, dass es nur so um tu A und dann kriegst du B oder ja. Ne, wenn du B nicht willst, dann vermeide A und es irgendwie die Basis des Miteinanders, nämlich die Beziehungsebene, da gar nicht, also manchmal auch untergeht.
Ja.
Was bedeutet der Blick?
Ich hatte auf einmal 10 Gedanken gleichzeitig und mein Kopf ist explodiert kurz.
Ja.
Und das war mein Blick.
Ah, ja. Also, darf ich noch was ergänzen?
Mhm.
Also, es wird ganz viel gelabelt. So, Kinder werden nach Charakterzügen gelabelt, ne? Was zum Teil ja auch hilfreich sein kann und zum Teil finde ich es auch ein bisschen, könnte auch blockierend sein. Und dann werden bestimmte Verhaltensweisen und Strategien gelabelt und irgendwie geht mir da das, was quasi unter all den Methoden und Strategien passiert, das Miteinander, hat mir da zu wenig Raum, oft.
Ja.
Nicht grundsätzlich.
Ja, genau, das finde ich richtig gut. Also die 10 Gedanken, die explodiert sind bei mir, sind alle aufgrund dessen, wie wichtig das finde, was du sagst.
Mhm.
Weil Eltern sein ist kein Beruf.
Ja.
Also, ne, klar gibt es manchmal so die Sprüche, manche Eltern sollten vielleicht einen Führerschein machen oder was weiß ich was, aber es geht um Zusammenleben, ja, und da geht es darum, dass alle in Beziehung miteinander sind und da müssen alle irgendwie herausfinden, mit wem habe ich hier zu tun und was brauche ich, was brauchst du und dann gibt es noch verschiedene Positionen, in denen man sich befindet, wo man mehr Macht hat oder wo man wenig oder bis gar keine Macht hat. Und mit diesen ganzen Dynamiken umgehen zu lernen, ist vor allen Dingen Erfahrung und ein Einlassen.
Ja.
Und die Lösungen, die gefunden werden, die können ganz, ganz unterschiedlich sein. Und klar gibt es vielleicht so ein paar Rahmen, die wichtig oder die das sehr günstig beeinflussen können. Aber generell ist es ja auch noch so, dass Menschen immer auch noch ihre individuelle Geschichte auch noch mitbringen oder sich bei bestimmten Fähigkeiten an ganz unterschiedlichen Punkten befinden. Und die müssen ja auch irgendwie Lösungen finden.
Absolut.
Und diese allgemeinen Ratschläge oder vor allen Dingen, gar nicht mal die Ratschläge, sondern diese allgemeinen Behauptungen, was jetzt richtig und was falsch ist oder gut oder schlecht oder was jetzt sein muss als Eltern oder nicht, die werden dem echt nicht gerecht.
Ja. Ja, es gibt so einen großen Wunsch bei vielen Eltern nach einer Schablone, die sie aufsetzen können. Ne? Es fehlt an Vorbildern aus der eigenen Geschichte, an irgendwie so da habe ich irgendwie Eltern gesehen in meinem Umfeld oder meine eigenen vielleicht sogar. So kann ich das weitermachen, so kann ich das wiederholen. Mhm. So, das fehlt oft. Und dann gibt es so einen Wunsch nach einer Schablone. Und dann, da setzen genau viele Eltern-InfluencerInnen an, die liefern eine Schablone von mal, wenn du, also ne, mit diesem Fokus, jedes meines Verhaltens bewirkt irgendwas, also es wird so ausgerichtet auf den Verhaltenszweck und Strategien sollen was erreichen und was bewirken fürs Jetzt und für die Zukunft und so und es fühlt sich an wie eine Schablone, die kann man anwenden, kann man sich holen, kann man auf seine eigene Familie, aber es funktioniert ja meistens nicht, weil genau wie du sagst, sind die Eltern, InfluencerInnen meistens Expertin fürs eigene, aber sie sind Expertin für sich selbst, weil sie ihre eigene Geschichte mit sich tragen und die Entscheidungen, die sie treffen, die funktionieren möglicherweise, weil sie sind, wie sie sind mit ihrer Geschichte, die sie in sich tragen und ihre Kinder dementsprechend.
Ja.
Und das kann man nicht als Schablone benutzen, wenn es darum geht, miteinander zu gestalten, eine Beziehung zu gestalten, wo jeder Raum finden soll.
Ja, vor allen Dingen kann man es nicht als allgemeingültige Schablone benutzen. Also ich finde, Schablonen ist gar nicht unbedingt immer falsch, wenn man sie halt als Trial and Error sieht. Also mal gucken, ich habe hier eine Schablone und ich probiere die mal aus und dann gucke ich mal, wie geht es mir damit, wie geht es meinen Kindern damit, ja. Das finde ich jetzt gar nicht mal so falsch. Und auch diesen Wunsch natürlich nach Lösungen für die alltäglichen Probleme finde ich auch total nachvollziehbar.
Ja.
Ja, und damit wären wir dann auch wieder beim Problem, dass eben diese Influencer diesem Wunsch nicht adäquat begegnen, der dem Individuum gerecht wird und auch vielleicht in eine beziehungsförderliche Richtung den Eltern hilft.
Mhm.
Also besonders gestresste Eltern, Leute mit gefühlsstarken Kindern oder mit auch viel Ballast aus der Geschichte oder einfach, weil sie es anders machen als ihre Eltern wollen, sind in einer sehr vulnerablen Position. Und da, finde ich, muss halt eigentlich ganz vorsichtig mit umgegangen werden. Ja, weil in der Not ist man bereit, alles zu glauben. Ja, also ich, mir fällt da eigentlich unsere eigene Geschichte ein mit unserem ersten Sohn, der ein sogenanntes Schreikind war und wo wir wirklich echt total erschöpft waren und nicht wussten, was können wir machen. Und auch, dass mit dem Einschlafen nicht geklappt hat. Und dann haben wir damals das Buch von dem schlimmen Dr. Winterhoff gefunden. Dieses Wie Kinder zu Tyrannen werden oder so ähnlich hieß das. Und ich weiß, als ich es gelesen habe, ich wollte das alles glauben. Ich wollte das glauben, ja, die können sich selber regulieren. Und das ist gut, es ist sogar schädlich, wenn man denen nicht die Gelegenheit gibt, sich selbst zu beruhigen. Ja, also da ging es um Schlaftrainings und so eine Sachen. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Mhm. Und der war ja nicht mal ein Influencer, der war ja sogar ein Doktor, wie gesagt. Mhm. Mit einer eigenen Praxis. Und ich hatte damals noch nicht so einen guten Zugang zu meinem Bauchgefühl und vor allen Dingen, dass das eine Instanz für mich sein könnte. Nämlich, wie fühlt sich das an, diese Methoden anzuwenden? Da erinnere ich mich, das war für dich deutlich schwieriger.
Ja, sehr schwer.
Ja, aber du warst auch
verzweifelt.
Verzweifelt.
Und unsicher. Ja.
Genau. Und da ist es wichtig, dass einem da jemand irgendwie gut begleitet und die individuelle Situation anguckt und jemand vor allen Dingen, der therapeutisch die Eltern, die er vor sich hat, kennenlernen möchte. Und das können InfluencerInnen nicht.
Nee. Hm.
Ja, und da möchte ich auch noch dazu sagen, man hat es vielleicht schon rausgehört, also das war bei uns auf jeden Fall die falsche Entscheidung, die wir damals getroffen haben.
Ja.
Ja, und wir haben uns da drauf verlassen, auf diesen Doktortitel. Und dass das ein Bestseller war oder so, oder vielleicht gab es auch Empfehlungen.
Das ist ja auch schon lange her, da war das Mindset auch noch nicht so.
Ja, also das ist jetzt schon 16 Jahre her.
Mhm.
Genau, also damals war es noch schwieriger.
Da hat das erst so angefangen mit der bedürfnisorientierten Erziehung.
Ja, genau, also ich weiß, dass ich erstmal das so verinnerlicht hatte und versucht habe umzusetzen, was ich gelernt habe, so von meinem Elternhaus. Obwohl ich mich schon teilweise damit auseinandergesetzt hatte mit meiner Kindheit, aber das war dann wie so auf Autopilot erstmal.
Mhm.
Und deswegen, und das ist auch ein Grund, weswegen das eben so schwierig ist, neue Sachen umzusetzen. Also auch wirklich Sachen, die nachgewiesen sind, wirklich in vielen Studien das Bedürfnisorientierte, dass das für die kindliche Entwicklung ein sehr guter Weg ist, die umzusetzen. Weil immer wenn es Probleme gibt, dann kommen diese alten Stimmen hoch, die, wenn man da nicht sehr gefestigt ist, die einen dann immer wieder beeinflussen. Naja, vielleicht haben ja meine Eltern doch irgendwie recht gehabt oder so. Und das macht extrem unsicher und anfällig eben für Manipulation oder eben für irgendwelche, die einfache Botschaften versprechen. Und das ist ja auf Social Media leider eben das, was am besten klickt und am schnellsten wächst. Das sind einfache Botschaften.
Ja.
Ja. Und deswegen findet man die auch am schnellsten. Ja. Und wir wollen sie auch finden, wenn wir ehrlich sind.
Ja, genau. Das kann man auf viele andere Bereiche gut übertragen. Ja.
Und dazu kommt auch noch, jetzt finde ich bei der Erziehung, dass halt viele autoritäre Konzepte inzwischen sprachlich so weichgespült sind, dass man die erst auf den zweiten Blick erkennt. Also zum Beispiel das einfachste Beispiel ist, dass Strafen jetzt Konsequenzen heißen.
Mhm.
Oder eben, dass man sagt, die Studie hat herausgefunden, das ist gut für Kinder, wenn ich jetzt irgendwie was mache, wo man vielleicht sagen würde, oder wo die Kinder sich wehren, ne? Also so ging es mir zumindest damals bei dem Buch. Ah, okay, das kriegt dann nicht, das ist dann so ohne Einfühlungsvermögen. Das ist, das mit Schlaftraining zum Beispiel, um da mal bei zu bleiben. Also zum Glück machen das die wenigsten heutzutage.
Ja,
ja, also Gott sei Dank kann ich nur sagen. Und das ist wirklich die eine Sache, die ich am meisten bereue als Eltern, die ich gemacht habe.
Mhm.
Ein Beispiel habe ich noch, ist das mit dem Erklären. Dass jetzt das so transportiert wird, es ist in Ordnung, Zwang auszuüben auf ein Kind, wenn man es ihm denn erklärt.
Mhm.
Und ich sage nicht, dass es nicht manchmal einfach, dass einem nichts mehr einfällt, außer Zwang. Ja, das wird, glaube ich, keinem Elternteil gehen, dass das nicht auch mal in die Verlegenheit kam, dass es so gehandelt hat. Ja, aber dann ist schon zu sagen, okay, ja, das war jetzt Zwang und nicht eben sich selber zu belügen und das Kind zu belügen, das ist jetzt in Ordnung, dass ich das mache.
Ich habe den Eindruck, beim Erklären geht's, also bei einer Erklärung folgt ja aus dem Grund, weil viele das eben nicht so erfahren haben. Da war halt zum Beispiel Da gab es keine Erklärung für Nein. Nein heißt Nein und weil ich das sage und nicht, weil es aus irgendeinem Grund Sinn ergibt. Und ich habe den Eindruck, dass da an der Stelle die Eltern das ändern wollen, was ich durchaus auch gut finde. Und ich habe den Eindruck, eine Erklärung bei einem Nein dient eigentlich eher dazu, dass die Eltern sich selbst ein gutes Gefühl machen wollen, dass das Nein einen Sinn hat und dass sie beim Kind eine Annahme sich erhoffen durch die Erklärung. Und das ist eigentlich, das funktioniert auch manchmal und es funktioniert aber nicht immer. Und die Schwierigkeit ist eher, wenn die Erklärung dann nicht dazu führt, dass das Kind sagt, ach so, okay, dass dann eine Wut bei den Eltern kommt. Und die Wut ist ja nicht darauf, dass das Kind jetzt nicht macht, was es soll, sondern die Wut ist eher darauf, diese Gefühle auszuhalten, auf Ablehnung beim Kind zu stoßen mit der eigenen Entscheidung. Das fällt ja vielen Eltern unheimlich schwer.
Ja.
Und dann kommen ganz viele Gefühle durcheinander. Und da macht die Erklärung das manchmal ein bisschen schwieriger, statt einfach irgendwie klar zu sagen, nein, will ich nicht.
Ja.
Dem Kind das schmackhaft zu machen mit einer Erklärung, weil das Schmackhafte geht meistens nicht auf oder oft.
Ja.
Und dann kommt der Konflikt.
Ja, stimmt. Danke noch für die Ausdifferenzierung. Ich hatte gerade im Kopf so InfluencerInnen, die dann immer ihr Verhalten oder ihre Maßnahmen erklären, um die als richtig darzustellen.
Meinst du dem Kind gegenüber?
Auch den FollowerInnen gegenüber.
Ja.
Und dann fällt mir auch oft auf, das ist mir auch bei einem bestimmten Account aufgefallen, dass es alles super, super nett vorgetragen wird.
Ja, ja, das ist diese weichgespülte Stimme.
Genau.
Die kann ich auch sehr schwer aushalten.
Ja. Also es wird irgendeine Maßnahme vollzogen und man ist hat eine ganz schöne, säuselige Stimme und sagt, na, es ist überhaupt kein Problem, du hast jetzt mit Sand geworfen, wir gehen jetzt nach Hause, weil du nicht gehört hast, alles in Ordnung. Und das ist einfach noch schwerer zu erkennen, was hier gerade passiert. Also sowohl für andere Eltern und vor allen Dingen aber auch fürs Kind.
Total, ja.
Also ich sage immer, es ist eigentlich dann besser, mal ein bisschen richtig auszuflippen, dann weiß das Kind, woran es ist, statt immer nett zu sein. Egal, wie man drauf ist, egal, ob man jetzt irgendwie dem Kind eine Freude macht oder es irgendwie bestraft oder, Entschuldigung, eine Konsequenz durchführt und dabei halt total nett ist.
Ja, 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 ja.
Ja, und deswegen ist das super schwer zu erkennen. Fühlt sich das stimmig an für mich, was da passiert?
Ja, es ist total schwierig, weil es auch weiterhin darum geht, dass das Kind funktioniert. Wir machen das jetzt alles freundlich und wir haben uns gute Worte ausgedacht. Aber das Resultat ist nach wie vor, dass das Kind funktionieren muss und das machen soll, was man von ihm will. Und das ist total hilfreich für unseren Alltag. Und ich finde, da clashen so zwei Sachen aufeinander, weil ich denke, wir leben halt in der Welt, wo es nötig ist, dass die Kinder funktionieren, damit wir unseren Alltag leben können. Und gleichzeitig sind wir aber in der Forschung ja schon viel weiter und wissen, was Kinder für ihre Entwicklung brauchen und das clasht.
Ja.
Und dann versuchen Eltern-InfluencerInnen, sich Tipps und Tricks zu überlegen, wie man das beides unter einen Hut kriegt. Und das ist halt was so schwer ist, weil es nicht zusammengeht. So.
Ja, und du hast ja auch das schon richtig angedeutet, nicht nur InfluencerInnen, sondern auch Eltern.
Ja, ja, genau.
Ja.
Und die suchen dann halt verzweifelt nach Ideen,
wie
so irgendwie die Entwicklung des Kindes, wie sie das Kind in seiner Entwicklung unterstützen und gleichzeitig soll es aber auch funktionieren. Und das funktioniert halt oft nicht.
Ja.
Und dann greift man halt auf solche Sachen zurück und landet dann aber letztendlich oft dann doch wieder beim Funktionieren.
Und jeder Mensch mit einer fachlichen Expertise und echtem Einfühlungsvermögen wird immer versuchen klarzumachen, dass es ein Spannungsfeld ist, in dem man sich bewegt und dass es da manchmal kein richtig und kein falsch gibt oder manchmal gibt es ein klares Falsch, wo man keine andere Lösung gefunden hat.
Ja.
Und dass das aber okay ist und dass das dazugehört, dass man es aber deswegen trotzdem nicht immer bewusst wiederholen sollte, sondern natürlich immer bemühen sollte, andere Lösungen zu finden.
Und da können ja solche Influencer auch total hilfreich sein, ne, weil die so viele Impulse geben.
Genau, aber eben nicht differenziert.
Ja.
Und ich möchte da auch mal über diese andere Seite vielleicht, wenn man das so nennen darf, auch sprechen. Daher finde ich, ist es auch schwierig. Also die, ich sage es jetzt mal ein bisschen verkürzt, Bedürfnisorientierung richtig verstanden haben oder da sehr, sehr für fürs Kind kämpfen. Das ist umgekehrt, finde ich es auch manchmal schwierig, weil wenn das mit so moralischen Zeigefinger dann gemacht wird, wenn vielleicht andere dafür abgewertet werden, die von Konsequenzen zum Beispiel sprechen, das finde ich genauso wenig hilfreich. Ja, also besonders das Moralische finde ich schwierig.
Ja.
Also da habe ich auch schon Accounts gesehen, wo ich denke, ja, in der Sache richtig, aber irgendwie erkennt das nicht den Struggle so an den Eltern haben. Ja.
Ja.
Oder ist vielleicht auch mit einem echt hohen Anspruch, so wo ich mich ein bisschen, wo ich denke, okay, bin ich jetzt hier in der Bedürfnisorientierungsschule, wo ich Noten kriege und einen Tadel, wenn ich irgendwie was falsch mache, habe ich auch meine Schwierigkeiten mit. Auch wenn die in der Sache, wenn ich denen vielleicht in der Sache ein bisschen näher bin.
Ja.
So, vielleicht versteht man, was ich meine.
Mhm.
Ich habe mir noch aufgeschrieben, ich würde gern was vielleicht mit dir erarbeiten, wie man vielleicht ein bisschen gucken kann, wie man den Content einordnen kann oder so, oder vielleicht auch ein bisschen Hintergrundwissen hat, um da vielleicht besser mit umzugehen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe ganz viele Studien gelesen oder so.
Mhm.
Hast du da Lust drauf?
Ja, warum nicht? Lass es machen.
Wo wir hier zufällig gerade sitzen mit dem Mikrofon in der Hand. Ich kann dazu erstmal einen Satz sagen, bloß weil man Studien lesen und zitieren kann, heißt das noch lange nicht, dass man auch sie korrekt einordnen kann.
Mhm.
Es ist total üblich, also gerade wenn man auf Instagram guckt, es kommt eigentlich kaum noch ein Reel damit aus, mit irgendwie Studie so und so hat das und das herausgefunden. Und das hat halt zwei Schwierigkeiten, bringt das mit sich. Das eine ist aus meiner Sicht, dass halt dadurch Wissenschaft eher geschwächt wird als gestärkt. Und das andere ist, dass alles irgendwie seriös klingt, aber eben nicht ist.
Ja, es werden halt Studien genannt mit der Idee, wenn ich eine Studie als Hintergrund nenne, dann ist mein Argument valide und wahr und dann wird es auch weniger hinterfragt.
Ja.
Und das ist halt riskant, ne? Weil Studien zu interpretieren, wie du gesagt hast, einzuordnen, ist was Komplexes. Und es gibt Studien, die sind repräsentativ und es sind welche, die sind es nicht. Und man müsste eigentlich, um dann herauszufinden, ob das stimmt, was diejenige Person behauptet, die Studie recherchieren.
Ja.
Ja.
Und da habe ich mir jetzt öfter mal die Mühe gemacht,
ja,
das zu tun. Und das ist, also ich habe es vorher schon geahnt, aber in der Regel ist es halt Cherry-Picking. Also man sucht sich was aus, was dem eigenen Narrativ entspricht. Und auch so ein Self-Confirmation-Bias. Ich gucke halt nach den Dingen, die mir entsprechen, aber nicht zum Beispiel auf den breiten Forschungsstand. Also es gibt ganz, ganz viele Studien, aber eine Studie an sich hat noch überhaupt gar nichts zu bedeuten.
Ja.
Ja, es ist immer wichtig, sich den Kontext anzugucken, zu recherchieren, was sagt die Mehrheit der Wissenschaft, wie viele Studien gibt es, was ist das Studiendesign.
Gibt es Übersichtsstudien oder Metastudien? Es ist,
genau.
Da hat übrigens die, du weißt bestimmt, wie sie heißt, die MyLab gemacht hat, ein super Buch zugeschrieben. Wie heißt die?
Ich weiß, ich kann den Namen leider auch nicht vollständig. Ah. Die macht die Sendung MyThinkX, ne?
Ja, genau. Und die hat ein Buch geschrieben, wo sie das auch ganz genau erklärt, wie man Studien so einordnet, dass man weiß irgendwie, wie.
Okay.
Ja.
An der Stelle also Buchempfehlung.
Ja. Titel vergessen, Autorin vergessen.
Ja. Googelt mal.
Das war das Buch, was in der Covid-Zeit rauskam. Ne?
Ja, ja.
Kleinste gemeinsame Nenner oder so.
Bitte?
Der kleinste gemeinsame Nenner oder der irgendwas.
Ja, irgendwie so in die Richtung. Ja.
War sehr gut.
Und leider wird das halt immer wichtiger, tatsächlich diese Skills zu entwickeln, um da nicht irgendwie...
um seriös von nicht seriös zu unterscheiden.
Ja.
Ja.
Genau. Und ich habe auch direkt mal ein Beispiel mitgebracht, um das ein bisschen zu verdeutlichen, wie sich das auswirkt. Und zwar war das ein Reel, wo die Influencerin darüber gesprochen hat, wie sie damit umgeht, wenn ihr Kind ein anderes haut auf dem Spielplatz. Das war irgendwie das Thema. Und ihr Umgang damit ist, also man muss was gegen Gewalt tun. Und sie muss dem Kind beibringen, dass Gewalt nicht geht. Und deswegen muss das eine Konsequenz erfahren, in dem Fall, dass man mit dem den Spielplatz verlässt. Und dann habe ich noch ein bisschen weitergeguckt und noch einen Kommentar gelesen, wo dann jemand geschrieben hatte, ja, aber ab im Alter von 2, 3 kann ein Kind ja noch keine richtige Perspektivübernahme machen. Deswegen ist das eine Bestrafung und so lernt es das Kind nicht. Und dann gab es eine Antwort von der Influencerin, dass sie verschiedene Studien gelesen habe, wo bewiesen ist, dass ein Kind schon auch schon mit 2 Perspektivübernahme kann. Und dass es von Kultur zu Kultur unterschiedlich ist. Und je nachdem, wie man das fördert, kann das zwischen 2 oder erst mit 8 oder so passieren. Und da habe ich dann mir das mal genauer angeguckt, wie die Studienlage ist. Und es gibt tatsächlich Studien zur Perspektivübernahme auch in dem Alter schon. Also auch da wurde gesagt, das ist jetzt nicht häufig, aber es ist schon ab 2 möglich. Aber in der Studie ging es um die visuelle Perspektivübernahme. Das heißt, ein 2-jähriges Kind kann schon lernen, dass ein Objekt von der Perspektive eines Gegenübers anders aussieht als von der eigenen Perspektive.
Ja.
Und das ist aber noch nicht eine komplexe Perspektivübernahme, wie sie für Empathie notwendig ist, dass ein Kind sich einfühlen kann in ein anderes Kind, wie sich das jetzt fühlt, wenn es Gewalt anwendet. Das kann es noch nicht. Und das ist ein super Beispiel, wie man halt Studien falsch interpretiert und anwendet.
Ja. Und dann halt ein Wissen verbreitet, was eigentlich auch gar nicht stimmt.
Genau.
Ja.
Das war's zu den Studien. Ich habe mir überlegt, wir könnten, also ich habe so einen kleinen Test entworfen, wie man vielleicht so ein bisschen gucken kann. Fragen, die man sich stellen kann.
Mhm.
Ist das jetzt eine fachliche Expertise oder
keine?
Und da würde ich als erstes mal gucken, was ist der Background einfach der
InfluencerIn
oder des Influencers? Gibt es eine fundierte Ausbildung in dem Bereich? Und was ich fast noch wichtiger finde, ist, gibt es auch eine langjährige Erfahrung in der Arbeit mit anderen Eltern, dass man jetzt nicht nur in seiner eigenen Bubble sich bewegt.
Mhm.
Auch hier sei immer dazu gesagt, so eine Ausbildung schützt nicht davor, irgendeinen Unsinn zu verbreiten.
Ja.
Stichwort Dr. Winterhoff.
Mhm.
Aber das ist einfach ein Kriterium, was man sich schon mal angucken kann.
Auf jeden Fall.
Ja? Ja. Das heißt auch nicht, dass man jetzt das alles verteufeln muss, was die Person sagt. Das heißt nur,
Skepsis genießt.
Das ist eine persönliche Erfahrung und die kann ich ausprobieren oder auch nicht. Als zweites hatte ich Studien aufgeschrieben, dazu habe ich gerade schon was gesagt. Fehlt da noch was in deinem Empfinden?
Ja.
Du schüttelst den Kopf. Okay. Dann will ich noch sagen, Reichweite hat überhaupt nichts mit Kompetenz zu tun.
Reichweite hat was mit gutem Marketing zu tun.
Genau, jetzt hast du meine Worte schon vorweggenommen, aber gut, genau. Also das ist definitiv, diese Menschen haben verstanden, wie es funktioniert, wie man gut Reichweite aufbaut, eine hohe Followerzahl.
Ja.
Das hat was mit Polarisieren zu tun, das hat was mit einfachen Antworten zu tun und noch vielen anderen Sachen, aber auch mit gutem Content, ne? Das ist nicht die Frage, aber es ist überhaupt gar kein Anzeichen dafür, ja, der folgen ja so viel oder dem folgen ja so viel, deswegen muss das gut sein.
Ja,
ganz im Gegenteil, ich beobachte und folge auch mehreren kleineren Accounts. Da gibt es wirklich tolle Sachen zu entdecken mit ganz viel fachlicher Perspektive und da lohnt es sich wirklich auch mal in dem Bereich zu gucken.
Ja.
Und am allerwichtigsten, das hatte ich vorhin schon gesagt, finde ich zum Test, bei dem, was ich da höre, oder vielleicht anwenden will, wie fühlt sich das im Bauch bei mir an, wenn ich drüber nachdenke, das zu tun. Oder wenn ich es mache.
Oder wenn ich es ausprobiere, genau.
Wie ist das?
Ja.
Und vor allen Dingen, und auch dann das Kind angucken. Wie ist es für das Kind? Ja, und weil alle Eltern sind ExpertInnen für ihr eigenes Kind.
Ja.
Und das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Und dann kann man auch als Frage nehmen, das, was ich hier tue, stärkt das gerade die Beziehung oder nicht?
Ja, und sicherlich sind nicht alle Ratschläge oder Strategien, die InfluencerInnen empfehlen, die jetzt nicht so günstig sind, auch gleichzeitig schädlich. Ne? Also
ja.
Es ist, bestimmte Sachen kann man ausprobieren und dann gucken, wie es ist.
Genau.
Ich habe jetzt gerade an die Situation mit dem Spielplatz gedacht, wenn das Kind ein anderes Kind haut und dann entscheidet die Mutter, ja in dem Fall, dann gehen wir jetzt direkt nach Hause. Das kann man so machen. Ne? Also es ist jetzt, fügt jetzt dem Kind keinen langfristigen Schaden zu und sie hat ja auch nicht gesagt, siehste, selber schuld, sondern sie hat es ja irgendwie versucht. Ne? Also es ist jetzt nicht grundsätzlich alles schlecht, haben wir ja auch
Nein,
zu Beginn des Podcasts
genau,
schon gesagt.
Aber finde ich gut, dass du es nochmal erwähnst.
Ja.
Das ist jetzt nicht das, was ich sagen wollte. Auch hier immer von der Kontext ist halt eben total wichtig.
Ja.
Und in welcher Position ist man selber gerade, ist wie anstrengend war der Tag?
Ja, genau.
Wie groß ist auch der soziale Druck? Alle Eltern stehen dann drumrum und gucken böse. Da kann ich auch verstehen, wenn man dann dem nicht standhält und dann irgendwie denkt, man müsste jetzt dem Kind irgendeine Maßnahme mit dem Kind durchführen.
Was problematisch ist, als so einzelne Situationen, die so Tipps und Tricks und Strategien weitergeben wollen, sind halt dann so generalisierte Sachen wie Kindern schadet bedürfnisorientierte Erziehung oder ähnliches. Ne? Das ist eher das, was destruktiv ist.
Genau. Da gab es ja auch so ein Interview in der Zeit, habe ich mitgekriegt, also voll lustig. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass das so hochgekocht war. Mhm. Beziehungsweise war, glaube ich, kurz nach unserem Podcast, wo dann irgendwie eine Situation beschrieben wurde, wo das Kind ausgerastet ist und da irgendwie die Sorge, dass es irgendwelche kleinen Monster werden oder geworden sind.
Mhm.
Ich merke, das Thema bewegt mich einfach sehr, weil das so ein Herzensthema ist und weil da so viele Menschen so viele Jahre für gekämpft haben, dass das eigentlich, dass Eltern und Kinder gemeinsam es besser miteinander haben.
Mhm.
Und jetzt scheint das so ein Kampf zu sein, erstmal zwischen Eltern oder entweder Eltern oder Kind. Ich muss auch noch zur Einordnung sagen, auch das sehe ich jetzt als einen Weg. Also jetzt auch bei den Influencern, die vielleicht ihre Strategien ändern oder so. Das ist auch, glaube ich, eine ganz normale Bewegung, dass man versucht, Dinge auszubalancieren und immer guckt, wie ist das für uns? Ja, und die hatten ja festgestellt, so wie wir es bisher gemacht haben, hat das sich nicht gut angefühlt. Das war super anstrengend und wir wollen das anders. Und jetzt probieren sie was anders aus. Und halt die Einordnung ist komplett falsch, aber auch hier, die probieren was Stimmigeres aus. Und irgendwann werden sie sehr wahrscheinlich auch wieder an einen Punkt kommen, vielleicht spätestens in der Pubertät, wenn man nicht mehr so gut Macht ausüben kann über Kinder, wo sie dann auch wieder ihre Strategien ändern müssen. Ja, also auch das gehört zum Elternsein dazu.
Ja.
Und der Podcast heißt ja auch Jenseits von richtig und falsch und das ist eigentlich in Beziehung sein.
Ja.
So sollte so ein Ort sein.
Aber das ist auch nämlich, dass es einfach kein richtig und kein falsch, bis auf ein paar Ausnahmen. Es gibt schon ein paar Ausnahmen, die ganz klar falsch sind, wie man mit Kindern umgehen sollte. Aber dass es so viele individuelle Lösungen basierend auf dem, was jeder so mitbringt aus seiner eigenen Geschichte und wie jeder so Familie leben will, das ist so individuell, dass es schwer ist, so ein schablonmäßiges richtig und falsch vorzugeben. Und das schafft ja aber auch das Spannungsfeld. Ne?
Ja, genau.
In dem dann jeder aber seinen eigenen Weg finden muss. Und da suchen halt viele Eltern nach Orientierung.
Ja, mir fällt noch ein, das wäre vielleicht auch ganz gut noch zu erwähnen. Wir beide sind ja zusammen in einer Elternbegleitung bei einer Kita. Und da gibt es da eine Veranstaltung, den habe ich den Elternaustausch genannt, da geht es darum, dass Eltern sich austauschen und dass eine Regel darin ist, nicht zu werten, was da Eltern erzählen. Und auch nicht uns als ElternbegleiterInnen, auch wir sind angehalten, das nicht zu bewerten, was da berichtet wird, was ihre Themen sind und wie die Lösung, die sie suchen.
Mhm.
Und da erlebe ich schon, nicht, also ganz selten, aber manchmal auch für mich schwierig, zu hören, was für Lösungen da gefunden werden, wo ich denke, oh, das finde ich nicht so gut.
Mhm.
Und gleichzeitig sind die Rückmeldungen immer die gleichen, dass es so schön ist, einen Ort zu haben, wo man mal was sagen kann, ohne dass man da sofort für bewertet wird.
Mhm.
Und durch das Hören, wie andere das machen, wie andere vielleicht dieselbe Situation anders lösen, das erlebe ich auch als etwas, was eben auch beeinflusst und wo dann die Eltern vielleicht nochmal drüber nachdenken, vielleicht probiere ich es mal so aus. Vielleicht wissen sie es oder kriegen sie es auch nicht besser hin und das ist eben Eltern sein manchmal. Und es niemand ist damit geholfen, belehrt zu werden.
Ja.
Sind wir, glaube ich, am Schluss angelangt für heute. Vielleicht noch kurz, was ich eben schon angerissen habe, so eine kleine Botschaft. Wir sind alle Lernende.
Ja, und es ist okay, Fehler zu machen.
Und Eltern sein ist verdammt herausfordernd. Und vor allen Dingen, was komplett Neues jetzt zu finden, was eben nichts mit dem zu tun hat, wie man selber groß geworden ist oder sehr wenig damit zu tun hat. Das ist einfach nochmal doppelt schwierig.
Ja.
Und das wirkt ja auch in uns. Und dann gleichzeitig sind die Anforderungen generell, Arbeit, Finanzen, Schule, die werden auch nicht weniger.
Ja, und es gibt einen großen Druck eben durch das ganze Wissen, was es inzwischen gibt, über Entwicklung, da halt keine Fehler zu machen oder den Kindern die besten Voraussetzungen zu schaffen, damit sie sich gut entwickeln können. Und das macht natürlich einen großen Druck in die Fähigkeiten, dann da möglicherweise nicht die richtigen sind in dem Moment.
Genau. Und da sage ich ganz klar, Fehler dürfen passieren.
Ja, ich würde ja auch sogar sagen, die müssen passieren.
Die müssen auch passieren. Ich finde es auch absolut in Ordnung, wenn jemand sagt, ich brauche gerade was, was funktioniert, um mich selbst über Wasser zu halten.
Ja.
Das ist völlig in Ordnung. Und vielleicht kann man es noch damit ergänzen, dass man dann auch ehrlich aber eben damit ist und sagt, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd für mein Kind oder tut ihm vielleicht auch nicht gut,
ja,
aber besser geht es jetzt einfach nicht.
Ja.
Ja, statt sich selbst und andere vielleicht zu
ja
belügen.
Ja.
Ich finde es absolut wichtig, dass Eltern handlungsfähig bleiben, aber manche Methoden können eben Schaden anrichten.
Vor allen Dingen kann der Fokus auf Methoden Schaden anrichten.
Genau, danke, finde
ja
ich besser.
Ja, ja. Und ich denke, es ist hilfreicher, wenn die Handlungsfähigkeit verloren geht, und auch das gehört mit dazu in
ja
dem ganzen stressigen Alltag, in dem sich viele befinden, statt irgendwie sich auf Eltern-InfluencerInnen zu verlassen, einfach auch eine individuelle Beratung oder Elternbegleitung zu suchen.
Ja, genau. Machen wir ja zufällig auch.
Genau, machen wir zufällig auch. Da könnte man uns buchen.
Ja, auf jeden Fall. Also ihr müsst da nicht allein durch.
Ja.
Und ich kann das auch verstehen, vielleicht wenn das Geld knapp ist, dann guckt, was er so auf Instagram findet. Wir haben ein bisschen Angebot gemacht, wie man das gut einordnen kann.
Ja.
Ansonsten, wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, dann lasst euch unterstützen
ja
von Menschen, die da ganz viel Erfahrung mit haben und eine Expertise.
Ja.
Und ansonsten wichtig, Kinder dürfen sehen, sie leben mit echten Menschen zusammen.
Ja, ganz unbedingt.
Die auch Fehler machen, und sowas wie perfekt gibt's nicht.
Ja, die auch traurig sein dürfen und wütend und vor allen Dingen hilflos.
Und ungerecht
und
auch manchmal.
Wissen. Und ungerecht, genau.
Ja.
Gehört alles mit dazu.
Ihr seid alle in Ordnung, so wie ihr seid. So. Damit
spread
sind wir
love
am Schluss. Bitte?
Spread the love.
Spread the love, ja. Ja, genau. Okay, jetzt werde ich rot gerade. Deswegen verabschiede ich mich. Ich danke dir, Christine.
Ich danke dir für das Gespräch.
Es war mir wie immer ein Vergnügen.
Same, same. Tschüss.
Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen, oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann, und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung, und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.